Gott ist die Liebe und er liebt auch mich. Wunderbar. Das größte Geschenk, dass er uns lieb hat, dass wir Geliebte sind und gleichzeitig die größte Herausforderung. Ich habe 5 Punkte. Mein erster: Liebe ist das zentrale Lebensthema des Menschen. Der Mensch kann nur leben und existieren, wenn er geliebt wird und sich die Liebe auch deutlich äußert. Schreckliche Experimente in der Vergangenheit haben das deutlich gemacht, dass die Kinder gestorben sind, wenn sie keine Liebe erfahren haben, nicht angesprochen wurden. Liebe hat mit Wert zu tun. Da, wo ich geliebt werde, bin ich wertvoll, bin ich wichtig. Und Liebe ist nur in Beziehungen erfahrbar. Sie zeigt sich in Familien, in Freundschaften, in den unterschiedlichsten Beziehungen. Und auch Gottes Liebe ist nur in Beziehung erfahrbar. Professor Eckstein hat deshalb mal gesagt, Liebe ist ein Beziehungsbegriff. Man kann Liebe nur in Beziehung leben. Man kann nicht theoretisch Liebe erfahren, sondern man muss sie in Beziehung erleben. Also, ein zutiefst menschliches Thema, ein Lebensthema. Wir brauchen die Liebe und wir wollen sie aber auch weitergeben. Dennoch, das ist mein zweiter Punkt, ist die Liebe zuerst mal Gottes Markenzeichen. Die Liebe kommt von Gott, seine Idee. Er schenkt sie. Und das durchzieht die gesamte Bibel, von Anfang bis zum Ende. Ich möchte jetzt mal so das Johannesevangelium ein bisschen in den Blick nehmen. Als ich das kürzlich so am Stück durchlas, ist mir das aufgefallen, dass die Liebe da überall durchblitzt. Johannes hat sich ja auch als den Jünger bezeichnet, der von Jesus geliebt wurde. Also er hat sich von Gott geliebt gewusst. Und ja, das Johannesevangelium zeigt uns, wie unvorstellbar groß Gottes Liebe zu uns ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott will, dass wir seine Liebe annehmen, dass wir seine Liebe erfahren, dass wir was von seiner Liebe begreifen und dass wir in seiner Liebe leben. Und deswegen hat er seinen Sohn in diese Welt geschickt, damit wir eine Vorstellung bekommen von Gottes Liebe. Jesus kam, um uns die Liebe Gottes zu veranschaulichen, zu zeigen, fassbar zu machen, erlebbar zu machen. Und er zeigt, dass mit welcher Liebe er vom Vater geliebt wurde. Vor Grundlegung der Welt hast du mich geliebt. Und er verdeutlicht, dass er uns mit derselben Liebe liebt, wie ihn der Vater liebt. Also wir sind da mit hineingenommen in diese Liebe zwischen Vater und Sohn. Und er fordert uns auch dazu auf, diese Liebe weiterzugeben, andere zu lieben. Er bemängelt bei den Pharisäern, dass sie der Liebe zum Vater keinen Raum geben. Und er sagt, die Liebe Gottes ist nicht in euch. Das ist das größte Manko, das er bei den Pharisäern entdeckt. Eigentlich das Zentrale. Ohne diese Liebe entwickelt sich nämlich der Glaube, das Frommsein ganz anders. Und schließlich gibt er ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und an eurer Liebe wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Genau. Die Liebe ist Gottes Markenzeichen, aber sie soll auch unser Markenzeichen werden. An ihr soll die Welt erkennen. Also, Jesus macht unmissverständlich deutlich, ihr seid die Geliebten. Und ihr seid dazu berufen und erwählt, ihr seid dazu bestimmt, zu lieben. Liebe zu empfangen und Liebe weiterzugeben. Also, das größte Geschenk ist die Liebe. Und gleichzeitig die größte Herausforderung. Vor allem, wenn wir uns mit der Qualität der Liebe befassen, die Paulus uns im 1. Korinther 13 beschreibt. Das ist mein dritter Punkt, die Qualität der Liebe. Ich lese mal diese Beschreibung der Liebe, diese Qualitätsbeschreibung aus dem 1. Korinther 13. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nie die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht oder wo die Wahrheit siegt, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Also, ich halte immer die Luft an, wenn ich diese Qualitätsbeschreibung lese. Ein Qualitätssiegel, genau. Ein Qualitätssiegel, wenn wir das bei Lebensmitteln irgendwo drauf sehen, dann wissen wir, aha, der Hersteller garantiert dafür, dass es drin ist, was draufsteht. Qualitätssiegel der Liebe. Garantiert, dass es drin ist, was draufsteht, dass die sich zeigt, so wie sie beschrieben wird. Ganz schön hoher Anspruch. Wir wissen ja, dass Paulus diese Sätze nicht an ein verliebtes Paar geschrieben hat, das voller Schmetterlinge im Bauch ist und nur so sprüht vor lauter Liebe, sondern er hat das geschrieben an die Gemeinde Jesu, an die Gemeinde in Korinth. Das ist ja eine ganz, ich sag mal, besonders schwierige Gemeinde vielleicht war, aber alle Gemeinden sind wahrscheinlich auf irgendeine Art und Weise vielleicht besonders schwierig. Ja, er schreibt also einem, ich sag mal, einem zusammengewürfelten Haufen unterschiedlichster Charaktere, unterschiedlichster Prägungen und Meinungen. Und diese alle sollen sich mit dieser Liebe, mit dieser Qualität von Liebe lieben. Die Umschreibungen von dem Paulus zeigen, dass schon damals das Wort Liebe wohl sehr unterschiedlich gedeutet wurde und es einer Klärung bedarf. Paulus war auch klar, dass er die Messlatte ganz schön hoch setzte. Und dass das, was er schrieb, missdeutet und vielleicht auch missbraucht werden könnte. Ich möchte diese Qualitätsbeschreibung nochmal lesen. Und zwar habe ich mal unterschiedlichste Übersetzungen und Übertragungen genommen und habe das jetzt alles so in ein Stück zusammengefügt. Weil dann wird eigentlich klar, was gemeint ist. Paulus schickt ja voraus, wenn ich keine Liebe habe, bin ich nicht mehr als ein scheppernder Gong, ein dröhnendes Metall. Ja, ohne Liebe bin ich ein Nichts. Egal wie edel und großmütig mein Tun auch sein mag. Und dann von Vers 4 bis 8a, da beschreibt er, was die Liebe tut und was sie nicht tut. Wenn Sie eine Bibel haben und nochmal nach mitlesen wollen, können Sie das ja gerne vergleichen mit dem, was ich jetzt zusammengetragen habe. Die Liebe aber ist langmütig. Sie hat einen langen Atem. Sie ist voller Güte. Hart, geduldig aus und bleibt dabei freundlich. Liebe kann warten. Sie eifert nicht, kennt keinen Neid, keinen Fanatismus. Sie prahlt nicht, bläht sich nicht auf und ist nicht überheblich. Liebe ist weder verletzend, noch kreist sie nur um sich selbst. Sie schaut nicht auf ihren Vorteil und lässt sich durch nichts provozieren. Sie ist weder reizbar noch nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht. Sie kennt keine Schadenfreude, sondern sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie wird nicht hart. Sie erduldet alles und ist dabei taktvoll, rücksichtsvoll, wertschätzend. Sie wertet den anderen nicht ab, sondern sie lässt stehen und respektiert. Niemals gibt sie die Hoffnung auf. Sie glaubt und vertraut in jeder Lage. Sie unterstellt dem anderen Gutes und geht nicht von falschen Voraussetzungen aus. Sie glaubt und vertraut, dass es der andere gut meint, gute Absichten hat, auch wenn er im Moment gedankenlos und eventuell sogar verletzend ist, wenn er nicht in der Lage ist, das Gute zu tun. Die Liebe erträgt alles und hält den anderen aus. Sie ist stets bereit zu verzeihen, sie rechnet das Böse nicht an, führt keine Strichlisten über Versagen oder Versäumtes. Sie hält allem stand, lässt sich nicht unterkriegen, bleibt standhaft bei ihrem Entschluss zu lieben. Wow! Was für eine Qualität! In Vers 7 ist so der dichteste Punkt und das habe ich genommen als auf dieses Qualitätssiegel. Die Liebe hofft alles, sie glaubt alles, sie erträgt alles und sie hält allem stand. Ein Siegel, das garantiert, was drin ist. Kommen wir zum vierten Punkt, zum Dilemma. Also, ganz ehrlich, an meinem Arbeitsplatz und auch in meiner WG, im Leben mit mehreren Schwestern, alle mit unterschiedlichem Temperament und Prägungen, unterschiedlichen Sichtweisen, da habe ich mich öfters gefragt, lässt sich die Liebe wirklich in dieser Qualität leben? Hat Paulus da die Latte nicht zu hoch gesetzt? Da können wir alle lässig drunter durchgehen, ungestreift. Vor lauter Begeisterung für Jesus vielleicht und für die Jesusgemeinde hat er so deshalb so einen hohen Maßstab gesetzt, die Wertmarke so hoch gesetzt. Ich fühlte mich immer wieder ziemlich überfordert und habe genau gemerkt, wo ich weit drunter durchgerutscht bin. Und vielleicht sitzen hier auch manche, denen es ähnlich geht oder die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht auch manche Ehepaare, die schon öfter an diesem Punkt waren und sich fragten, ob das nicht eine Illusion ist. Paulus, was hast du da geschrieben? Ob man nicht mit weniger zufrieden sein muss? Ob man nicht lieber realistischer bleiben sollte? Ja, diese Qualitätsmarke, die kann einen ganz schön unter Druck bringen. Und bei den Bemühungen, sie umzusetzen, wird immer wieder klar, das schaffe ich nie. Kein Mensch kann so lieben. So kann nur Gott lieben. Das ist Liebe, eigentlich müsste auf diesem Siegel stehen, made by heaven. Gemacht im Himmel. Das ist göttliche Liebe. Ja, ganz gewiss, es ist göttliche Liebe. Und doch heißt es auch eindeutig, dass wir mit dieser Liebe lieben sollen. Ein Dilemma. Und es braucht einen Weg aus dem Dilemma. Wie kommen wir denn da raus? Ich habe ein Bild gefunden, das mir hilft, immer wieder hilft. Ah, genau. Das wäre der Ausweg aus dem Dilemma, der römische Brunnen, der hier steht vor einem wunderschönen Panorama. Wunderschöne Aussicht, schön gestaltet, schön geformt. Aber was ist das Wichtigste an dem Brunnen? Nicht die Umgebung, nicht das Panorama, nicht die schöne Form, sondern was ist das Wichtigste am Brunnen? Das Wasser, genau. Und dass das Wasser irgendwo herkommt. Der Brunnen muss an eine Quelle angeschlossen sein, sonst nützt der schönste Brunnen in der schönsten Umgebung nichts. Dann ist es wie ein scheppernder Gong. Da passt das Bild. Wir sind ohne Liebe das, was der Brunnen ohne Wasser ist. Wir müssen an eine Quelle angeschlossen sein. Und es ist ganz, ganz eindeutig, das Prinzip des Brunnens ist, das Wasser fließt aus der Quelle in die oberste Schale. Und wenn die voll ist, dann läuft es in die nächste Schale. Und wenn die wieder voll ist, kann sie auch was abgeben. Dann läuft es in die nächste Schale. Und so weiter. Also das Prinzip ist eindeutig. Das Wasser fließt nicht den Berg hinauf. Er sagde, at det ting havde pumpe. Aber normal fließt das Wasser nicht den Berg rauf, sondern immer den Berg runter. Das heißt, die oberste Schale kann nicht von der unteren Schale Wasser erwarten. Das läuft halt nicht dann auf. Die oberste Schale kriegt nur Wasser aus der Quelle. Und das ist der springende Punkt. Der Brunnen muss an eine Quelle angeschlossen sein. Und da ist ganz hilfreich, an welcher Quelle sind wir denn angeschlossen? Da ist ganz hilfreich, wir lesen mal von Paulus noch andere Texte, zum Beispiel ein Gebet, das er in Epheser 3 geschrieben hat, Vers 17 und folgende. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Man könnte auch sagen, oder Paulus hätte genauso sagen können, es ist sein Gebet, dass die Liebe Gottes in unser Brunnenschale fällt, dass wir angeschlossen sind an seine Liebe. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über das Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Oder wenn wir beim Johannesbrief lesen, da gibt es auch mehrere Hinweise, wie die Liebe Gottes in unser Herz kommt und wie wir diese Liebe leben können. Und das Wichtigste, was er dazu sagt, ist auch, das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott lieben, sondern dass Gott uns liebt, dass er uns zuerst geliebt hat. Also, diese Stellen sagen uns, die Quelle sprudelt. Die Quelle gibt's. Gar keine Frage. Die Frage ist, ob ich angeschlossen bin an diesen Brunnen, an diese Quelle. Und da wissen wir auch, durch Glauben und Vertrauen und durch das Wirken des Heiligen Geistes bekommen wir den Anschluss an diese Liebe, an diese Quelle. Und dann fließt diese Liebe in unser Leben, in unser Herz. Nicht nur theoretisch, nicht nur verstandesmäßig, sondern ganz praktisch und erfahrbar. Ja, das ist ja die Frage. Wie erfahren wir die Liebe Gottes praktisch und erfahrbar? Da schauen wir nochmal auf den Brunnen. Also das Wasser kommt von oben und plätschert in die erste Schale, füllt die erste Schale. Das sind wir. Ich, jeder von uns, ist die oberste Schale. Und das bedeutet, dass die Liebe in der beschriebenen Qualität, wie sie Paulus in 1. Korinther 13 schreibt, dass die Liebe in dieser Qualität in mein Leben kommt. Also, ich lese es dann nochmal, dann klingt es so. Die Liebe gibt mich niemals auf. Sie glaubt und vertraut mir in jeder Lage. Und sie geht nicht von falschen Voraussetzungen aus. Sie glaubt und vertraut mir. Sie erträgt mich mit allem, was zu mir gehört und hält mich aus. Sie ist stets bereit zu vergeben. Sie rechnet das Böse nicht an. Sie hält stand. Wenn ich falle, hält sie mich. Sie erwartet nichts von mir, sondern beschenkt mich. Und wie kommt jetzt diese Liebe in unser Leben, in unsere Schale? Ich glaube, es ist genauso wie in den menschlichen Beziehungen. Es braucht gemeinsame Zeiten. Damit die Liebe sich zeigen kann, braucht es Beziehung, braucht es Nähe. Damit wir sie bewusst spüren und erfahren können, brauchen wir die Zeit mit Gott. Brauchen wir es, mit ihm im Gespräch zu sein. Brauchen wir es, auf ihn zu hören. Wir brauchen die Zeiten, in denen wir mit Gott in Augenkontakt sind, so wie wir das mit Menschen auch brauchen, die wir lieb haben. Wenn wir sie nur auf dem Bildschirm sehen oder durchs Telefon hören, ist das was anderes, gell? Das haben wir jetzt in den letzten Monaten schmerzlich erfahren und erlebt. Eine Beziehung auf Augenhöhe, die im Gespräch ist, im Austausch miteinander ist, die Nähe erlebt, die Nähe zulässt, das ist was anderes. Und diese Zeiten, die dürfen wir uns gönnen. Das ist kein Luxus. Und wie wir die Zeiten gestalten, da können wir kreativ werden. Da können wir ruhig ein bisschen auch was ausprobieren. Die einen, die erleben es vielleicht mehr, wenn sie draußen in der Natur sind, wenn sie mit anderen im Gespräch sind, wenn sie mit anderen zusammen Bibel lesen, mit anderen zusammen beten. Die einen drücken es aus oder empfangen, indem sie Musik machen, sich zur Musik bewegen. Ganz unterschiedlich. Und da dürfen wir ausprobieren. Und Gott lässt sich darauf ein. Gott ist genauso kreativ. Er sagt nicht nur auf diese Art und Weise erfährst du meine Liebe, sondern da geht er auf uns ein. Und er ist sehr kreativ. Es braucht diese Zeit mit Gott, damit sich unsere Schale füllen kann. Und wir brauchen das Gefülltwerden von der Schale, aber nicht nur in so abgesonderten Momenten, morgens in der Stille, sonntags in der Bibelstunde oder im Gottesdienst, sondern wir brauchen dieses Bewusstsein der Liebe auch im stressigen Alltag, dann, wenn wir uns leer und ausgelaugt fühlen. Wenn sich schlechte Gefühle in uns breit machen, wenn sich innere Stimmen in uns melden und uns verklagen wollen, wenn wir unzufrieden mit uns selbst und den anderen an allem rumnörgeln, wenn die Sehnsucht uns hin und her treibt, wenn Schuldgefühle uns verdammen, und wenn wir uns vor Scham am liebsten verstecken wollen, dann brauchen wir diese Liebe ganz besonders. Keine Frage, diese Gefühle alle gehören zu unserem Leben. Und sie sind mal mehr und mal weniger da. Und die Frage ist ja, wie gehen wir mit diesen Gefühlen um? Das fordert ja die Liebe heraus. ob wir es schaffen, dann in diesem Moment, wenn diese Gefühle, die ich gerade beschrieben habe, wenn die so auf uns einstürmen, uns rauszunehmen und innezuhalten, zu reflektieren, was ist denn da jetzt? Ich habe gerade keine Liebe. Ich fühle mich völlig leer und alle anderen wollen was von mir. Und dass wir uns dann in diesem Moment rausnehmen und unsere Schale öffnen, uns bewusst werden. Das ist ja der Moment, in dem wir uns leer fühlen, überfordert fühlen und merken, wir haben gar nichts zum Weitergeben. Und in diesem Moment sich bewusst zu machen, ich muss es nicht aus mir produzieren. Die Liebe ist nicht mein Produkt. Die Liebe kommt von Gott und sie fließt nur durch mich. Ich darf empfangen. Und nur was ich empfange, kann ich weitergeben. Wenn ich nichts habe, kann ich nichts weitergeben. Auch Prinzip des Brunnens. Und wenn wir, das sind so diese Brunnenzuflussverstopfer, diese Gefühle. Und dann sind wir genau in solchen Situationen sind wir in Gefahr, das Prinzip umzudrehen. Dann wollen wir von den anderen geliebt werden. Und dann sind wir verletzlich und spüren, der andere gibt mir gar nicht das, was ich jetzt brauche. Und der andere nervt mich jetzt und bruh. Ja, genau in diesen Momenten innehalten. Ich merke, das ist echt eine Kunst. Das fordert mich ganz schön heraus. Und das kann ich nicht immer. Ich mache dann lieber weiter und dann ist man so richtig drin. Und immer weiter und immer weiter. Aber das ist die verkehrte Richtung. Es ist gut, innezuhalten. Also wenn wir ein schlechtes Gefühl spüren in uns, wenn wir uns leer fühlen, wenn wir uns ärgern, wenn wir uns schämen und was auch immer, dann innehalten und sagen, Vater, füll mich mit deiner Liebe. Ich habe gerade keine, aber ich weiß, du hast. Und schon allein dieses Rausnehmen aus der Situation, dieses Innehalten, bewirkt was in uns. Öffnet uns wieder für die Liebe Gottes. Das ist schwierig im stressigen Alltag. Und es ist nicht die normale Reaktion. Bei mir mindestens nicht. Die normale Reaktion in solchen Situationen ist, dass einfach da sowas rauskommt, dass da was rausblubbert, wo ich manchmal ganz erschrecke und hinterher bereue. Das ist das Normale, das was in uns geprägt ist, so diese Strategien und Muster, die halt angelegt sind von Kindesbeinen an, die kommen in solchen Situationen normalerweise durch. Und deswegen ist es wichtig, dass wir innehalten und der Liebe Gottes genau dann eine Chance geben. Denn die Liebe braucht Pflege. Und auch unser geistliches Leben braucht diese Pflege. Das ist nicht was, was ein Brunnen, da hinkt das Bild, ein Brunnen, der plätschert und plätschert und plätschert, ist eigentlich ganz normal. Aber der Brunnen der Liebe Gottes braucht immer wieder diese Zeiten, dass ich mich bewusst fülle, dass ich es bewusst annehme für mich. Diese Pflege. Damit wir unser Gefühlschaos durchschauen und ordnen und aus den automatisch eingeübten Muster aussteigen können und nicht aus der Verletzung und aus der Enttäuschung heraus reagieren. Und wenn wir es schon getan haben, können wir immer trotzdem noch zurück. ja, sich diesem unbewussten Automatismus der Gefühle, dessen, was in uns so abläuft, entgegenzustellen, das ist herausfordernd. Und es erfordert Mut. Das setzt voraus, dass wir uns mit uns selber auseinandersetzen, mit dem auseinandersetzen, was so in uns ist, was so im Stress und im Alltag so aufpluppert, uns aufwühlt. Und dass wir uns mit dem, genau mit dem, dann bewusst der Liebe Gottes aussetzen. Damit wir sie erfahren, damit wir sie spüren, braucht sie diese Zeit der Freiräume. Gell, beim Essen ist es ja auch so. Wir werden nicht satt, wenn wir an der gedeckten Tafel vorbeilaufen, an dem Buffet vorbeilaufen oder dran schnuppern. Davon sind wir noch nicht satt. Es braucht schon die Zeit zu essen und so ist es mit der Liebe auch. Ich lade sie ein, sich in dieser Woche ganz bewusst dieser Liebe hinzuhalten und sie von Gott zu erwarten, sie anzunehmen, damit wir was weiterzugeben haben. Amen. Ich bete noch und dann dürfen wir noch ein Lied hören. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass die Liebe nicht aus uns kommen muss. Dass es nicht unser Produkt ist, sondern dass es von dir kommt, dein Geschenk, das in unser Leben hineinfließt. Und ich bitte dich darum, dass wir das spüren und erleben in unserem Alltagsleben. Und dass wir uns diese Zeit immer wieder gönnen mit dir, um uns von dir füllen zu lassen. Mit einer qualitätvollen Liebe, damit wir was auszugeben haben. Amen.